Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bunt und laut, so war die große Parade zum Christopher Street Day in Köln auch heute. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren war sie aber deutlich politischer. Denn queere Menschen sind zunehmend Ziel von Anfeindungen und sogar Übergriffen. Das Selbstverständnis, frei und friedlich demonstrieren zu können, sei in Gefahr, sagen die Veranstalter. Deshalb sei es so wichtig, auf die Straße zu gehen.
Sie wollen ein Zeichen setzen. Für Toleranz, für Demokratie, für queere Rechte. Yvonne Fahrenholz geht seit 17 Jahren zum Christopher Street Day in Köln. Sie und ihre Frau möchten ihre Liebe offen zeigen.
Das zu feiern, was die Menschen vor uns, die Generationen vor uns an Wegen für uns aufgemacht haben. Und einfach stolz zu sein, auf die Straße gehen zu dürfen.
Sie rufen ihren Slogan, stimmen sich ein. Fahrenholz engagiert sich für die Kampagne Nie wieder leise. Mit einem eigenen Wagen ziehen sie und ihre Mitstreitenden gemeinsam mit rund 65.000 Menschen durch die Kölner Innenstadt. Doch dieses Jahr hat sie Angst.
Es sind Drohungen ausgesprochen worden bei CSDs in der Vergangenheit von der rechten Seite. Und zu 100% sicher fühle ich mich hier auf dem Kölner Christopher Street Day auch nicht, leider.
Seit vergangenem Jahr mobilisieren Rechtsextreme immer öfter gegen queere Demonstrationen. Der CSD in Gelsenkirchen wurde dieses Jahr deshalb abgesagt. Die Veranstalter in Köln haben die Zahl der Sicherheitskräfte verdoppelt. Vermehrte Angriffe auf Pride-Veranstaltungen beobachtet auch die Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Täter seien oft junge Männer, die sich online verabredeten.
Es ist eine bewusste rechtsextreme Organisierung, die dahinter steht. Hinzu kommt das gesellschaftliche Klima, das auch in puncto Queerfeindlichkeit in den letzten 10 Jahren einfach sehr stark befeuert wurde.
Laut Bundesinnenministerium nimmt rechte Hasskriminalität gegenüber queeren Personen in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Genau dagegen protestieren Yvonne Fahrenholz und ihre Mitstreitenden.
Aber ich sage eins, wenn wir uns die Stimme von Rechtsextremen nehmen lassen, dann werden sie gewinnen und das dürfen wir nicht zulassen.
Heute verlief der CSD in Köln laut Veranstaltern friedlich.
Treffen der Staats- und Regierungschefs der sogenannten BRICS-Staaten in Rio de Janeiro. BRICS, das ist die Abkürzung für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Inzwischen ist das Bündnis auf 11 Staaten angewachsen und repräsentiert fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Wichtige Staatenlenker fehlen in Rio jedoch. Der russische Machthaber Putin ließ sich nur per Video zuschalten. Der chinesische Präsident Xi ist gar nicht dabei, trotz Chinas großer Bedeutung für das Bündnis.
Mandarinunterricht an einer Schule im Umland von Rio. Kostenlos, anspruchsvoll und alles so anders. Gerade die Kultur, sagen sie. Da die extrovertierten Brasilianer, dort die zurückhaltenden Chinesen. In einem sind sie sich einig. Die Investition lohnt sich. Der chinesische Markt wächst. Es wird eine große Macht, so wie es die USA schon sind. Und in der Zukunft wird Mandarin sehr nützlich sein. So sieht das auch Gipfelgastgeber Brasilien, für den BRICS-Partner China längst der wichtigste Handelspartner ist. Präsident Lula will beim Gipfel über die Klimakrise und Impfstoffe sprechen. Zunächst geht es aber um Krieg, an dem 2 der BRICS-Länder beteiligt sind. Es ist einfacher, 5% des Bruttoinlandsproduktes für militärische Zwecke einzusetzen, als die versprochenen 0,7% für die globale Entwicklungshilfe. In Rio trifft sich erstmals die neue, erweiterte BRICS-Familie. Sie bringt autoritäre, demokratische, antiwestliche und weltoffene Länder zusammen, die mehr Mitsprache fordern. Mehr Macht in den Vereinten Nationen, beim Internationalen Währungsfonds. Die starke Allianzen suchen jenseits des Westens.
Es erlaubt guten Zugang zu Xi Jinping zu haben, zu Modi in Indien, zu Putin. Das ist ja auch ein wichtiger Wirtschaftspartner für viele Länder im globalen Süden.
Es ist das erste Zusammentreffen, ein erstes Kennenlernen von Ländern, die sehr unterschiedlich sind, die zusammen aber etwa 50% der Weltbevölkerung ausmachen und die ein Interesse eint. Nämlich, dass sich die globale Machtbalance zu ihren Gunsten verschiebt.
Tech-Milliardär Elon Musk geht weiter auf Konfrontationskurs mit US-Präsident Trump. Nun hat er die Gründung einer eigenen Partei angekündigt. Auf seiner Plattform X schrieb Musk, die neue Partei werde America Party heißen und solle den Bürgern ihre Freiheit zurückgeben. Im Konflikt über Trumps neues Steuergesetz hatten sich die einstigen Verbündeten zerstritten. Das Land drohe damit, bankrott zu gehen, warnte Musk.
Elon Musk gibt sich zuversichtlich, das Zwei-Parteien-System aus Demokraten und Republikanern in den USA aufzubrechen sei nicht schwer, schreibt der US-Milliardär auf X. Seine 220 Millionen Follower fragt der reichste Mensch der Welt, wo und wann denn die Gründungsversammlung seiner America-Partei stattfinden soll. Auslöser der möglichen Parteigründung war das am Freitag unterzeichnete Steuer- und Ausgabenpaket von Donald Trump. Musk wirft ihm und seinen Vorgängern Verschwendung von Steuergeld vor. Wenn es darum geht, das Land durch Verschwendung und Bestechung in den Bankrott zu treiben, leben wir in einem Einparteiensystem, nicht in einer Demokratie. Mit der Ankündigung einer neuen Partei bricht Musk endgültig mit Donald Trump, dessen Wahlkampf er mit 250 Millionen Dollar unterstützt hatte.
Ich glaube, mit diesem Move, jetzt eben auch noch eine dritte Partei zu starten, könnte er zumindest eben auch Donald Trump signalisieren, es könnte ungemütlich werden und ich könnte möglicherweise eben auch gegen deine Mehrheiten, die ja nur hauchdünn sind im Kongress, eben auch Stimmung machen.
Welche Rolle er selbst in der neuen Partei spielen will, ließ Musk offen. Als gebürtiger Südafrikaner dürfte er zumindest nicht Präsident werden. Umfragen zufolge wollen 2/3 aller US-Amerikaner eine dritte Partei, an deren Gründung sind jedoch hohe rechtliche Hürden geknüpft, die sich auch noch von Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheiden. Mit seinem Geld könnte Elon Musk aber auch unabhängige Kandidaten unterstützen und damit den Republikanern bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr entscheidende Sitze im Repräsentantenhaus und Senat streitig machen.
Unter Tonnen von umgestürzten Bäumen, Geröll und Schlamm suchen sie nach Vermissten. Einen Tag nach der Sturzflut in Texas wird das Ausmaß der Katastrophe immer deutlicher. Die Zahl der Toten ist auf mindestens 67 angestiegen, unter ihnen viele Mädchen, die an einem Ferienlager teilgenommen hatten. Sie hatten im Südosten des US-Bundesstaates nahe des Flusses Guadalupe im Kerr County in Gebäuden des Camps geschlafen, als der Fluss nach starkem Regen innerhalb weniger Minuten über die Ufer trat und alles mit sich riss.
Angehörige und Rettungskräfte, sie suchen weiter nach den vermissten Kindern aus dem Ferienlager Camp Mystic. Mit Booten und Teams an Land suchen wir nach den Vermissten. Und wenn das Wasser zurückgeht, werden diese Gebiete mit Rettungshunden weiter durchkämmt. Innerhalb weniger Minuten stand das Wasser hier 8 Meter hoch. Häuser wurden überflutet, Bäume entwurzelt und Menschen am Ufer vom Wasser überrascht. Ich kenne Leute direkt nebenan, die verschwunden sind. Ich kenne Leute flussaufwärts, die nicht mehr da sind. Und wenn der Fluss so schnell übertritt, da bleibt einfach keine Zeit. Ein Haus wurde überschwemmt. Um die Familie herauszuholen, schlug ein Mann das Fenster ein. Dabei verletzte er seine Arterien und verlor seinen Arm. Laut Wissenschaftlern hätten extreme Regenfälle in Texas in den vergangenen Jahren wegen des Klimawandels zugenommen. Viele Menschen in der Region kritisieren die Politik. Zu spät hätten die Behörden die Gefahr durch die Regenfälle erkannt. Und während die Helfer noch immer nach weiteren vermissten Menschen in der Region suchen, warnen die Behörden vor neuen Fluten und Starkregen.
In Teilen von Brandenburg, Thüringen und Sachsen brennt es seit 5 Tagen. Vor allem in der sächsischen Gorischheide sind die Waldbrände aber immer noch nicht unter Kontrolle. Wind, Hitze und Probleme bei der Löschwasserversorgung erschweren die Arbeiten. Hunderte Kräfte sind im Dauereinsatz. Unterstützt werden freiwillige Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr auch von örtlichen Landwirten. Der Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt der Tibeter, wird heute 90 Jahre alt. Seine Anhänger stellen ihn auf eine Stufe mit Mahatma Gandhi oder Martin Luther King. Aus dem indischen Exil setzte er sich für die Befreiung Tibets aus chinesischer Herrschaft ein und wurde zum Symbol für den gewaltfreien Kampf. Doch auch seine Nachfolge wollen die Chinesen jetzt diktieren.
Seit einer Woche wird im nordindischen Dharamshala am Fuße des Himalaya gefeiert. Heute mit einer großen Torte und Glückwünschen aus aller Welt. Der 90. Geburtstag des geistlichen Oberhauptes der Tibeter ist hochpolitisch. China, das Tibet kontrolliert, will seinen Nachfolger bestimmen. Aber der Dalai Lama stellte in dieser Woche erneut klar, das sei allein Sache der Tibeter. Ich wiederhole noch einmal, dass nur unsere dafür zuständige Stiftung die Autorität hat, eine zukünftige Wiedergeburt des Dalai Lama anzuerkennen. Als Zweijähriger wird der heutige Dalai Lama in Tibet von hohen Priestern als Reinkarnation anerkannt. Nachdem China Tibet gewaltsam annektiert, flieht er als 23-Jähriger 1959 nach Indien, wo er eine Exilregierung einsetzt. Der charismatische Friedensnobelpreisträger kämpft jahrzehntelang weltweit für die Autonomie Tibets. China lässt das unbeeindruckt. Peking sieht den Dalai Lama und die Exilregierung als gefährliche Separatisten. Dementsprechend war die Reaktion diese Woche auf die Äußerung zu seiner Wiedergeburt. Ich möchte Ihnen sagen, dass die sogenannte Exilregierung eine Separatistengruppe ist, die Gerüchte und Lügen über Tibet fabriziert und die keinerlei Glaubwürdigkeit besitzt. Der Chef der Exilregierung erwartet in möglichen Hintergrundgesprächen mit China keine Fortschritte. Betrachtet man die chinesischen Richtlinien unter Präsident Xi, dann ist da kein Platz für gesunden Menschenverstand. Leider. Die Frage seiner Nachfolge ist für den Dalai Lama keine dringende Angelegenheit. Er hoffe noch 30 oder 40 Jahre zu leben, sagte er zu seinem Geburtstag.
Zum Sport. In Aachen ist heute das größte Reitturnier der Welt zu Ende gegangen, das CHIO. Für die 40.000 Fans gab es beim Springreiten Spannung bis zum Schluss. Im Stechen kämpften gleich 11 Reiter um den Sieg, der dieses Jahr an den Schweizer Martin Fuchs ging. Die Deutschen zeigten im Finale Nerven.
Der Einzel-Olympiasieger von Paris, Christian Kuckuck, ist im entscheidenden Stechen bester Deutscher. Platz 7 nach dem Abwurf beim Einspruch in die zweifache Kombination im Sattel von Goldpferd Checker. Auch die anderen deutschen Paare mit Abwürfen im Stechen und langsamer als die Olympiasieger unterwegs. Enttäuschung pur. Mehrfach, wie im vergangenen Jahr als Viertplatzierter, den Sieg zum Greifen nahe geht für Martin Fuchs. Ein großer Traum endlich in Erfüllung. Mit Leonie Jay gelingt dem 32-jährigen Schweizer zum ersten Mal der Sieg im Großen Preis von Aachen. Die schnellste fehlerfreie Runde in der Entscheidung beendet für Martin Fuchs, aber besonders für die Schweiz. Eine 21-jährige Durchstrecke auf der Siegertafel. Denn sein Onkel Markus Fuchs war der letzte eidgenössische Sieg im Jahr 2004. Für den Erfolg kassiert Martin Fuchs 500.000 Euro Preisgeld.
Es war ein Moment, den selbst erfahrene Spieler auf dem Platz kaum ertragen konnten. Im gestrigen Viertelfinale der Clubweltmeisterschaft verletzte sich Bayern-Superstar Jamal Musiala bei einem Zweikampf schwer am linken Fuß. Ohne ihn verlor der deutsche Rekordmeister gegen Paris Saint-Germain mit 0:2. Heute nun die bittere Diagnose, Bruch des Wadenbeins und Verletzung des Sprunggelenks. Der Edeltechniker wird in Bayern lange fehlen.
Beim legendären Triathlon der Challenge im Bayerischen Rot gewinnt die Weltmeisterin Laura Philipp das Rennen bei den Frauen. Erste Aufgabe, 3,86 Kilometer schwimmen. Laura Philipp kommt als Neunte aus dem Wasser. Gefolgt von 180 Kilometer Radfahren, die Aufholjagd bis auf Platz 1. Beim abschließenden Marathon kann man Philipp nicht mehr überholen und sie gewinnt in 8 Stunden, 18 Minuten und 18 Sekunden. In der Konkurrenz der Männer über die gleichen Distanzen kommt Jonas Schomburg aus Hannover als bester Deutscher auf Platz 2. Sieger hier Ironman-Weltmeister Sam Laidlow, Frankreich. Auf dem dritten Platz der nächste Deutsche, rechts im Bild Jan Stratmann aus Bonn.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 7. Juli.
Eine Tiefdruckzone bringt uns bis Mitte kommender Woche wechselhaftes, kühles Wetter. In der Nacht regnet es gebietsweise länger, vor allem im Westen Gewitter. Größere Regenmengen können vor allem im Norden und Nordwesten zusammenkommen. Am Tag verbreitet auch mal kräftige Schauer, hier unter Gewitter, teilweise ist es windig. In der kommenden Nacht 17 bis 11 Grad, am Tag 16 Grad in der Eifel und im Hunsrück bis 25 Grad in Brandenburg. Die Aussichten. Der Dienstag, wechselhafte Regenschauer, einzelne Gewitter, hier und da auch Lichtblicke. Am Mittwoch Sonne, Wolken, an einigen Stellen noch Schauer. Am Donnerstag mehr Sonne als Wolken, nur vereinzelt Schauer, bis 27 Grad.
In den Tagesthemen gegen 21.50 Uhr mit Ingo Zamperoni berichten wir, warum es so häufig in Müllentsorgungsanlagen brennt, wie auch heute wieder in Nordrhein-Westfalen. Und wir zeigen, wie in der Luxusvilla von Pleiteunternehmer René Benko alles versteigert wird. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.